Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Biopionieren. Mein Name ist Katja Wehling von bioökonomie.de und wir sind heute in der Nähe von Aachen zu Besuch bei David Spencer. Hallo David.
Hi Katja, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass wir hier sein können. David ist von Haus aus Pflanzenbiologe und hat auch hier in der Nähe an der RWTH Aachen geforscht und darf sich sowas Schönes wie Phytopathologe nennen, denn er hat sich mit Pflanzenkrankheiten beschäftigt, das heißt damit auch, wie man Pflanzen resistenter machen kann. Inzwischen hat er aber die Seiten ein bisschen gewechselt und ist in die Welt der Wissenschaftskommunikation gegangen. Das heißt, er hat aus dem Labor den Weg in die Öffentlichkeit gewagt und genau, hat damit nochmal einen weiteren schönen Berufstitel, der Wissenschaftskommunikator. Ich bin jetzt gespannt zu erfahren, wie das alles hier überhaupt angefangen hat, wie das so gekommen ist, was dich bewogen hat, Pflanzen genauer unter die Lupe zu nehmen und wie dein Alltag als Wissenschaftskommunikator jetzt aussieht. Also danke, dass wir hier sein können und danke, dass du uns einen Einblick in deine Welt und auch deinen Garten erlaubst. Das darf ich nämlich auch direkt sagen. Zu Davids Welt gehört ein ziemlich üppiger Garten mit ganz viel Gemüse und Obst, das er hier anbaut und zähmt. Also vielleicht steigen wir da direkt mal ein. Gärtnern ist ja jetzt ein verbreitetes Hobby. Du hast es ein bisschen intensiver angegangen, dich mit den Pflanzen zu beschäftigen. Das heißt, du bist in die Pflanzenforschung gegangen. Wie kam das überhaupt?
Ja, vielleicht fange ich wirklich da vorne an im Studium. Ich habe Biologie studiert und das Grundstudium fängt ja immer damit an, dass man so die grundlegenden Lebensprozesse lernt. Da ist es noch gar nicht klar, geht es in die Richtung Zoologie, Human, Neuro, was es da alles gibt. Aber ich habe zunehmend gemerkt beim Studium, dass mich das sehr stark interessiert, wo wirklich unser Essen herkommt, wie das so funktioniert mit der Lebensmittelproduktion, mit der Landwirtschaft, ob die wirklich zum Beispiel fürs Klima so schädlich ist, wie man das immer hört. Das waren alles Dinge, die mich interessiert haben. Deswegen habe ich dann die Pflanzenwissenschaften für mich entdeckt und vertieft. Und tatsächlich sind Pflanzen ja alles andere als uninteressant. Und dann habe ich eben weiter studiert, habe meinen Doktortitel am Ende bekommen und bin jetzt, wie du schon gesagt hast, ja, die Seiten gewechselt würde ich gar nicht mal sagen, sondern ich habe es gelernt, irgendwie über die Wissenschaft, über die Pflanzen so zu sprechen, dass vielleicht andere Leute da auch Interesse daran kriegen und Spaß daran haben, zuzuhören oder zu lesen, was ich zu sagen habe. Und daher der Garten und daher die Wissenschaftskommunikation.
Sehr schön, ja. Zu der Kommunikation kommen wir später nochmal mehr, aber vielleicht bleiben wir nochmal ganz kurz bei dem, womit du dich als promovierter Phytopathologe so beschäftigt hast. Du hast dich mit Pflanzenkrankheiten beschäftigt. Was macht Pflanzen denn überhaupt so krank? Was sind die Probleme? Was sind die Herausforderungen?
Ja, genau. Also die Pflanzenkrankheiten sind vielfältig, die es da draußen gibt. Und man muss schon auch sagen, dass es hier natürlich um Nutzpflanzen geht, also unsere gezähmten Pflanzen, also unsere Pflanzen, die wir auf den Feldern haben, die wir auf den Äckern sehen, die wir täglich in Form von Gemüse und Obst kaufen und zu uns nehmen. Und diese Pflanzen sind deutlich anfälliger als wilde Pflanzen, das kann man schon mal so festhalten. Und da gibt es alles von Virosen, also virusbedingte Krankheiten, als auch bakterielle Krankheiten, Pilzkrankheiten, Schädlinge in Form von Insekten und größeren Tieren. Und da beschäftige ich mich eben, beziehungsweise habe mich in meiner Forschung damit beschäftigt, wie man Pflanzen fitter machen kann gegen wachsenden Schädlingsdruck, in meinem Fall Pilzkrankheiten. Es hat natürlich auch was mit der Art und Weise, wie wir Pflanzen anbauen, zu tun, dass die Pflanzen krank werden. Also eben die großen Monokulturen, Reinkulturen, die begünstigen natürlich einen Befall. Das heißt, wenn eine Pflanze befallen ist, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die nächste auch befallen wird. Das ist ja ein Prinzip, was wir in der Pandemie ganz gut kennengelernt haben, dass das Distancing, Physical oder Social Distancing, das können Pflanzen nicht machen, die können nicht weglaufen. Und deshalb ist diese Art und Weise, wie wir Pflanzen anbauen, natürlich ein gedeckter Tisch für Schädlinge.
Die Frage wäre dann jetzt, wir haben kranke Pflanzen, wie kann man sie denn jetzt fitter machen? Was gibt es da für Methoden?
Also wir können an der agronomischen Arbeit, wie bauen wir ein Feld zusammen, daran können wir viel drehen. Also wir können viel mehr Mischkulturen implementieren, wir können eine richtige Fruchtfolge einhalten, die einerseits den Boden nicht zu sehr auslaugt, aber auch das Auftreten von Schädlingen unwahrscheinlicher macht. Denn wenn wir durchrotieren mit den verschiedenen Kulturen, dann kommt der Kartoffelkäfer zum Beispiel nicht unbedingt so schnell wieder oder der Pilz in meinem Fall. Also diese ackerbaulichen Techniken, die helfen schon sehr gegen Schädlinge. Aber man kann natürlich auf der züchterischen Seite was tun. Das ist dann die Ecke, aus der ich komme. Also man kann Sortenvielfalt nutzen, die Sortenvielfalt, die es gibt. Es gibt ja genauso, wie es viele hunderte Apfelsorten gibt, gibt es auch viele hunderte Weizensorten. Das weiß nur kaum jemand, weil die alle gleich aussehen und Weizen eben nicht so ein Thema in der Öffentlichkeit ist. Und da kann man eben sich in dieser Sortenvielfalt bedienen und schauen, welche Sorte ist vielleicht resistenter als die andere, kann da vielleicht auch Eigenschaften kombinieren durch Kreuzung oder durch andere Züchtungstechniken, um die Pflanze gegen einen Schädling X dann resistenter zu machen.
Genau, du nennst es jetzt so andere Züchtungstechniken. Wenn man es jetzt genau aussprechen würde, meinst du vielleicht damit auch Gentechnik? Ist ein kontroverses Thema. Du bist da quasi weit vorne und sagst, das ist eigentlich eine gute Lösung, eine gute Möglichkeit. Und kannst du da mal erklären, vielleicht auch einem Skeptiker, warum das ein guter Weg sein kann, um die Pflanzen mehr zu schützen?
Vielleicht kurz ein Schwank zu den Züchtungstechniken, weil es gibt nicht nur Gentechnik und die normale Kreuzung, es gibt noch vieles dazwischen, was entwickelt wurde von Menschen. Zum Beispiel die Mutagenese, das ist so ein Verfahren, wo man Strahlung nutzt, um im Saatgut Mutationen auszulösen. Das wurde in den 1950er Jahren schon viel gemacht. Und dadurch entstehen spontane Mutationen im Erbgut und dann sät man das wieder aus und sieht, okay, manche Pflanzen sehen vielleicht richtig kümmerlich aus, andere haben vielleicht neue Eigenschaften, positive Eigenschaften bekommen. Es war gar nicht mal so unpopulär damals und so sind auch über 3000 heute noch kommerziell erwerbliche Gemüse- und Obstsorten entstanden, die total unbedenklich zu essen sind und auch von der EU und anderen Institutionen zertifiziert und zugelassen wurden. Wenn wir jetzt über neue Gentechnik reden, dann redet man im klassischen Sinne davon, artfremde Gene zu übertragen. Ein Beispiel ist der BT-Mais, also ein Mais, der ein Gen aus einem Bakterium bekommen hat, um resistent gegen den Maiszünsler zu werden. Das ist dann wirklich die klassische Gentechnik, weil wir da Artgrenzen überschreiten und deswegen natürlich auch diese Debatte darüber haben, ist das denn noch natürlich? Kann man das machen? Ist das nicht ein Eingriff ins Ökosystem, der uns im Zweifel irgendwann um die Ohren fliegt? Und die ganz neuen Züchtungstechniken, die man noch in dieser Reihe anführen könnte, wäre zum Beispiel die Genomeditierung oder die Genschere CRISPR-Cas9. Das ist ein System, was von Bakterien abgeschaut wurde, vom bakteriellen Immunsystem. Da gibt es ein kleines Protein, das erkennt bestimmte DNA-Abschnitte und schneidet sehr genau an dieser Stelle. Und der Mensch oder die Forschenden können eben hingehen und diese Schere benutzen, so trainieren, dass sie eine bestimmte Stelle im Erbgut findet, der Pflanze, und da einen Schnitt setzt. Und so können wir sehr gezielt Mutationen auslösen und nicht so wie früher sehr ungezielt durch diese Mutagenese-Technik. Wenn ich jetzt also mit Menschen rede, die skeptisch sind, die sich fragen, warum brauchen wir das überhaupt? Ist das nicht ein Schritt zu weit? Wissen wir überhaupt, was wir da tun? Dann muss man sich immer vor Augen führen, dass Züchtung schon immer von Menschen gemacht wurde. Also seit über 10.000 Jahren zähmen wir Pflanzen, wir formen sie so, dass wir sie essen können, dass sie genießbar sind, dass sie lecker schmecken, dass sie guten Ertrag bringen. Und das sind solche Zuchtziele, die wir seit Jahrtausenden verfolgen. Neuerdings kommen Zuchtziele dazu wie Klimaresistenz oder Trockentoleranz, was teilweise das Gleiche ist. Und dann kann man eben darüber reden, ist das wirklich was Neues oder ist es eben nur innovativer, präziser und dadurch vielleicht gar nicht so sehr anders, als das, was wir vorher hatten. Diese Schnelligkeit erlaubt es uns eben, Pflanzen zu kreieren, Pflanzen zu schaffen, die bestimmte Eigenschaften haben, die wir jetzt gerade brauchen auf dem Feld. Wenn es darum geht, was Langzeitfolgen angeht, das ist nämlich ein Thema, was oft diskutiert wird, dann muss man natürlich schauen, weil wie können wir Langzeitfolgen vorhersehen? Egal, ob es von autonomen fahrenden Autos oder von Impfungen oder KI ist, das ist sehr schwer zu beantworten und natürlich etwas, was im Feldversuchen über viele Jahre beobachtet werden muss.
Ja, das klingt eigentlich, wenn man es jetzt als eine neue Züchtungsmöglichkeit sieht, klingt es gar nicht mehr so gefährlich und anders. Das heißt, es gab ja auch früher schon mit anderen Züchtungstechniken auch Pflanzen, die zum Beispiel für andere Pflanzen, also für die heimische Flora und Fauna vielleicht gefährlich hätten werden können. Also
absolut, man kann durch Kreuzung auch Allergene zum Beispiel erzeugen. Das gab es auch schon, dass dann irgendwelche neuen Sorten gekreuzt wurden mit der ganz normalen Kreuzung früher, die dann plötzlich bei Menschen allergische Reaktionen ausgelöst haben. Und das sind Dinge, die wir natürlich immer testen müssen, bevor irgendwas aufs Feld kommt. Wenn es dann um komplexere Effekte geht, wie den Einfluss aufs Ökosystem und inwiefern die Pflanze sich auskreuzen kann in die Natur, das ist sehr schwierig vorherzusagen, aber die Erfahrung, die es schon in anderen Ländern gibt mit neuen Züchtungsmethoden und auch mit der alten Gentechnik, die ja zum Beispiel in USA oder in China viel verbreiteter ist als bei uns, die zeigt einfach, dass da keine wissenschaftlichen Hinweise darauf gibt, dass es ein höheres Risiko gibt als durch die klassischen Methoden.
Ganz spannend finde ich, das habe ich aus deinem Buch, da kommen wir vielleicht später noch zu, dass beispielsweise die Süßkartoffel eigentlich auch ein genveränderter Organismus ist in einer gewissen Form. Kannst du das nochmal kurz erzählen?
Und zwar von Natur aus, ja, schön, dass du das ansprichst. Die Süßkartoffel, Ipomoea batatas, quasi alle Sorten, die wir davon haben und kennen, die haben ja dieses Knollige und die haben ja aber mit einer Kartoffel eigentlich nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Pflanzengattung. Und da wurde eben rausgefunden, dass diese Knolligkeit daher kommt, dass bestimmte bakterielle Gene in dem Genom der Süßkartoffel schon vorhanden waren, bevor sie überhaupt kultiviert wurde. Also anders gesagt, es gibt in der Natur auch sowas wie artübergrenzende Gentransfers, die im Endeffekt doch auch ein Treiber der Evolution sind. Also in der Artenbildung gab es tatsächlich früher auch schon Genaustausch, der nicht nur vertikal passiert, sondern eben auch zwischen den Arten. Das fand ich immer ganz spannend, gerade wenn wir darüber reden, ob Gentechnik wirklich was Unnatürliches ist oder etwas, was in der Natur niemals passieren würde.
Da sind wir auch direkt beim nächsten Stichpunkt, natürlich und gesund. Und auch das, was man halt eben manchmal als Bauchgefühl hat, ob das immer sozusagen das Richtige ist. Da bist du auch jetzt als Wissenschaftskommunikator derjenige, der da so ein bisschen aufklären will, dass manchmal man doch auf die Fakten hören sollte und nicht so sehr aufs Bauchgefühl. Hast du da ein Beispiel für?
Ja, viele. Also ich habe das ja selber gemerkt, weil ich kaufe auch ein, wie jeder Mensch. Ich stehe auch vorm Supermarktregal und habe oft diese Entscheidung, nehme ich jetzt die Bio-Gurke, die im Plastik ist, oder nehme ich die konventionelle Gurke, die kein Plastik hat. Das sind Dinge, die uns tagtäglich so an diese Grenze bringen zwischen Bauchgefühl und Fakten. Und da hilft es wirklich, auf die Zahlen zu schauen. Also jedes Produkt hat zum Beispiel eine Ökobilanz, die kann man nachschauen online. Und das sind so Dinge, wo wir damit täglich in Berührung kommen. Und wenn wir weitergehen und drüber nachdenken, was heißt eigentlich für uns Natürlichkeit, dann verwechseln wir das oft mit Nachhaltigkeit. Und das sind eigentlich zwei Paar Schuhe. Beispiel wäre, wenn ich Braunkohle aus der Erde grabe und anzünde, dann klingt das ja erstmal wie das Natürlichste der Welt, um Energie zu erzeugen, während ein Silizium-Halbleiter auf dem Dach für Solarstrom ziemlich unnatürlich und technisch klingt. Dabei würde mir wahrscheinlich niemand widersprechen, wenn ich sage, Solarstrom ist die nachhaltigere Option.
Da würde ich dir jetzt auch mal zustimmen, mit dem Wissen, das wir heute haben, auf jeden Fall. Das heißt, es gibt ganz viele technische Innovationen oder Innovationen in der Pflanzenforschung, die helfen können, dass man resistentere Pflanzen hat, dass die Landwirtschaft besser funktioniert. In der Bevölkerung gibt es da vielleicht Skepsis. Wie ist das auf politischer Ebene? Hast du da einen Appell an die Politik, was wir brauchen?
Ja, es ist manchmal schwierig, diese wissenschaftlichen Fakten, von denen ich sprach, oder diese Evidenz, die wirklich in dem Thema ziemlich eindeutig ist und der Konsensus ziemlich groß ist zwischen den Wissenschaftsinstitutionen, den wirklich zu übertragen in die Politik. Denn ja, die Politik, die schaut natürlich auf Wählerschaft, und die Wählerschaft ist die Bevölkerung, die zu einem Großteil immer noch diese ablehnende Haltung gegenüber Gentechnik hat, die gut begründet ist aus der Geschichte heraus, aber es wäre doch nicht schlecht, wenn wir da vielleicht mal reinen Tisch machen und die Debatte nochmal neu aufrollen mit dem, was wir heute wissen, mit den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, mit eben dieser Risikoabschätzung, die wir aus anderen Ländern schon übernehmen können. Und die Politik ist jetzt am Zug, neu zu bewerten, was wir eigentlich wollen. Wollen wir eine Landwirtschaft, die so nachhaltig wie möglich funktioniert, das heißt mit weniger Pflanzenschutzmitteln auskommt? Das ist schon fest im Koalitionsplan mit drin. Aber was bedeutet das? Wir müssen ja trotzdem produktiv bleiben. Wir müssen die Landwirtschaft effektiv gestalten, effizient gestalten, ohne dass weitere Ökosysteme ausgenutzt werden. Und die Lösung kann auch nicht sein, wie es in Deutschland manchmal so wirkt, alles kleiner und ökologischer zu machen, dafür aber die fehlenden Mittel, die wir brauchen, aus dem Ausland zu importieren.
Das ist die Wählerschaft, die da natürlich dann eine große Rolle spielt. Und genau da setzt du dann ja auch an, eben diese Debatte anzustoßen und mit verschiedenen Formaten eben dich an die Öffentlichkeit zu wenden und aufzuklären. Was hast du denn schon alles gemacht? Was hast du ausprobiert und wie hast du gestartet?
Ja, Story of my life sozusagen. Ich habe während der Promotion, also während meiner Doktorandenzeit, habe ich schon einen Science Slam mitgemacht. Den gab es im Hörsaal an der Uni, also einen wissenschaftlichen Kurzvortrag, humoristisch. Der ist ganz gut angekommen. Da habe ich, glaube ich, den Mops verglichen mit dem Mais, nämlich beides Organismen, die hochgezüchtet wurden und jetzt gewisse Immunprobleme haben, und habe das so ein bisschen verglichen und persifliert, und die Leute fanden das, glaube ich, ganz gut, und seitdem gibt es dann irgendwie YouTube-Videos davon. Dann habe ich da irgendwie mehr Science-Slams gemacht in der Bundesrepublik. Dann habe ich auch einen Podcast produziert, so ähnlich wie den wir heute aufnehmen, zum Thema Pflanzenforschung, Rezepte, Gärtnern. Und dieser Podcast war auch finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Hochschulwettbewerbs 2020. also das Wissenschaftsjahr Bioökonomie, das war ja damals also ein sehr tolles Projekt, was daraus entsprungen ist und mittlerweile dann auch sich sozusagen transformiert hat in einen YouTube-Kanal, der jetzt auch kürzlich gestartet ist, wo ich das Ganze dann nochmal bebildert darstelle. Und genau, ich habe auch schon ein Buch geschrieben, der Name ist Alles biologisch, erschienen 2022, wo ich das Ganze auch nochmal umreiße und versuche, in Schriftform zu bringen.
Also schon einiges ausprobiert. Deine Formate oder die Formate, die du wählst, sind relativ bürgernah, würde ich mal sagen. Du holst die Leute so ein bisschen bei sich zu Hause ab. Also in dem Buch gibst du in jedem Kapitel Rezepte und zeigst so, dass eigentlich Pflanzen und Pflanzenforschung für jeden im Alltag eine Rolle spielen. Und jetzt mit dem Podcast oder auch YouTube oder du bist auf Twitter auch aktiv, hast du auch immer eine direkte Kommunikation mit den Zuschauern, Zuhörern. Ist dir das wichtig? Also siehst du da auch eine Besonderheit, direkt in die Diskussion zu kommen?
Ja, absolut, weil wir Wissenschaftler, wir sind oft auch in unserer Blase gefangen, sodass wir gar nicht so wirklich mitbekommen, was sind eigentlich die Fragen und die Sorgen der Menschen da draußen. Das kriegt man dann erst wirklich im Dialog mit. Also ich kann so viel ich möchte erzählen über, wie toll Pflanzenzüchtung ist, wenn aber mich jemand eigentlich fragen will, wozu brauchen wir das überhaupt, dann ist das eine ganz andere Frage, eine fast schon übergeordnete Frage. Bedeutet, dieser Austausch mit den Menschen ist mir super wichtig, gerade eben diese, die vermeintlich gar nicht so nah oder so viel Kontakt haben mit Pflanzenforschung oder Wissenschaft generell. Und dafür sind die sozialen Medien optimal, solange die Diskussionen sachlich bleiben, bin ich gerne dabei und ich stelle fest, dass es wirklich auch in über 90% der Fällen so ist, dass eben die Menschen interessiert nachfragen und wenn sie merken, ich bin gar nicht so dieser böse Gentechniker, der versucht hier irgendwas zu verkaufen, sondern es kommt aus mir heraus, ich habe das studiert, ich möchte einfach nur das Wissen teilen mit so vielen Menschen wie möglich, dann wird da eigentlich auch immer ein sehr schönes Gespräch draus, ob das jetzt in echt oder digital ist.
Ja, eigentlich bezeichnest du dich ja tatsächlich eher als Öko und dann kommt die Gentechnik dazu und es scheint ganz gut zu funktionieren. Jetzt bist du Wissenschaftler von Haus aus, inzwischen Wissenschaftskommunikator, das heißt, du berichtest über die Wissenschaft. Denkst du aber auch, dass es vielleicht eine gewisse Verantwortung von Wissenschaftlern ist, das, was sie tun, zu kommunizieren? Weil, genau, du sagtest eben schon, es bleibt oft im Elfenbeinturm und es kommt gar nicht nach draußen. Warum ist es überhaupt wichtig, dass wir das kommunizieren?
Forschung ist eben nicht nur für Forscher und Forscherinnen gemacht, sondern vor allem für die Menschen, die da draußen profitieren sollen von diesen Forschungsergebnissen. Das heißt, ich finde, es ist eigentlich ein integraler Teil von Wissenschaft, dass wir diese Kommunikationsebene versuchen zu leben, zu betreiben. Natürlich kann nicht jeder das machen und das ist auch gar nicht verlangt, dass jeder, der irgendwie in die Wissenschaft einsteigt, auch in die Forschungskommunikation einsteigt. Aber zumindest wäre doch wünschenswert, dass es sowas gibt wie ja Tage der offenen Tür, dass man irgendwie so Veranstaltungen macht, dass es in jedem Institut jemanden gibt, der wirklich die Forschung nach außen trägt und eine Art ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit macht. Denn so, ja, wie ich schon gesagt habe, so kann erst ein Dialog entstehen, der sich an den Sorgen und auch vielleicht den Wünschen der Leute da draußen orientiert. Und andersrum kann gezeigt werden, warum gerade die Forschung gebraucht wird, die wir machen. Und zusammen kann dann eben die Öffentlichkeit und die Forschungswelt der Politik auch ein Signal geben, um zu sagen, hör mal Leute, wir wollen dasselbe, wir wollen in dieses Ziel, bitte fördert das, bitte macht schon mal ein bisschen Geld locker, denn das ist auch so ein Ding, was oft fehlt. Die Forschungsgelder für bestimmte Nischenkulturen, in meinem Fall jetzt für die Beforschung von alternativen Proteinquellen und so weiter. Das sind Dinge, die wir nur zusammen mit der Gesellschaft vorantreiben können.
Und ja, du hast ja jetzt schon einige Erfahrungen gesammelt. Hast du da vielleicht so einen Tipp für andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wie man es angehen kann?
Findet in eurer eigenen Forschung vielleicht Widersprüchlichkeiten, die man zu einem ja, zu was Lustigem drehen kann. Und wenn es denn weniger humoristisch sein soll, dann reicht's eigentlich schon, wenn ihr versucht, eurer Mama oder eurem Nachbarn zu erklären, was ihr eigentlich macht. Denn da fängt Wissenschaftskommunikation an. Mein größtes Vorbild ist ja immer noch die Maus, ne, von Sendung mit der Maus. Die macht das seit Jahrzehnten hervorragend. Und ansonsten geht raus und teilt eure Faszination für das, was ihr macht. Denn es ist alles hörenswert. Nur manchmal ist es in ein bisschen zu technische und komplizierte Worte verpackt. Und das kann man ändern.
Das ist richtig. Das machst du ja tatsächlich auch, wir haben schon drüber gesprochen, in deinen Science Slams. Hilft dir da auch ein bisschen, dass du schon Bühnenerfahrung hast? Also du bist schon länger als Musiker, Singer-Songwriter oder in Bands unterwegs. Da hast du auch schon ein bisschen Bühnenerfahrung gesammelt, oder?
Ja, das hilft natürlich, wenn es um sowas wie Nervosität geht. Es ist trotzdem nochmal ein anderes Gefühl, wenn man dann da steht, weil als Wissenschaftler ist man natürlich auch noch ein bisschen mehr angreifbar. Man hat immer ein bisschen Angst, irgendwie was zu sagen, was vielleicht doch nicht mehr stimmt oder das widerlegt wurde, was nicht perfekt recherchiert wurde. Aber das sind auch Dinge, von denen wir uns lösen müssen. Also nehmt euch nicht zu ernst als Forschende. Versucht, ehrlich zu sein und dem Stand eures aktuellen Wissens gerecht was zu kommunizieren. Aber das heißt nicht, dass es in Stein gemeißelt ist. Ihr könnt euch jederzeit wieder berichtigen, Korrigendum machen. Das ist überhaupt keine Schwäche. Das ist eigentlich eher ein Zeichen von Stärke, wenn man es schafft zu sagen, okay, Leute, wir haben uns geirrt, wir haben ein paar Experimente gemacht, es ist doch anders als gedacht. Und das versuche ich auch zu vermitteln, zu sagen, Leute, Wissenschaft ist schon was für die Bühne. Es ist nicht unbedingt was für Schlagzeilen, weil es ist nie schwarz und weiß in der Biologie und in anderen Wissenschaften. Aber wir können trotzdem den Status quo darstellen. Wir können sagen, diese Dinge sind interessant, die sollten wir verfolgen. Und andere Dinge müssen noch eben weiter untersucht werden.
Ja, ich glaube, da muss man auch drüber nachdenken, wie das Bild der Wissenschaft eigentlich ist. Ist Wissenschaft etwas ganz Festes oder darf sich auch verändern? Und wenn man sich die Geschichte anschaut, hat sich's ja immer wieder verändert. Trotzdem, ich denke auch, man sollte als Wissenschaftler nach draußen gehen und davon erzählen, was man erforscht hat.
Und gewisse Unsicherheiten und Risiken, die man noch nicht absehen kann, kann man ja einfach ganz transparent erwähnen. Das heißt nicht, dass man sie verschweigen sollte oder so, auf keinen Fall. Das gehört auch dazu, weil Wissenschaft ist eben immer ein Abbild des aktuellen Standes.
Du hast schon vieles ausprobiert, kannst Tipps anderen Wissenschaftlern geben. Was reizt dich denn als Nächstes? Gibt es da noch irgendwelche Ziele oder willst du jetzt erstmal das, was du hast, ausbauen und stabilisieren?
Ja, also ich muss einmal schauen, ob man wirklich davon leben kann, also von der Wissenschaftskommunikation. Das ist jetzt gerade mein aktuelles Experiment. Ich schaue, ob das Thema weiterhin Interesse weckt bei den Menschen da draußen und dass ich dann eben auch weiter gebraucht werde und erklären und aufklären darf. Das ist also mein weiteres Ziel. Ich versuche weiter Vorträge zu machen, Science Slams. Ich versuche bei YouTube weiterzukommen und die Themenvielfalt, die es da draußen gibt, irgendwie abzubilden. Auf lange Sicht fände ich es am allerbesten, wenn ich das mit der Forschung kombinieren könnte. Also wenn, wie wir eben gesagt haben, die Kommunikation Teil einer wissenschaftlichen Arbeit werden kann und ich sowohl die Pflanzen bearbeiten kann, als auch die Forschungskommunikation dazu.
Ich glaube, das wäre die ideale Kombination. Ich würde dich auf jeden Fall nicht so gern als Wissenschaftskommunikator verlieren. Ich glaube, sowas ist wichtig und das braucht man. Ja, was du so treibst, das kann man natürlich ja auch weiterhin bei dir online verfolgen in den unterschiedlichen Formaten. Vor allem natürlich in unserem Film auf bioökonomie.de, in dem das Ganze, was wir hier besprochen haben, auch bewegt und in Farbe zu sehen sein wird. Also vielen Dank an dieser Stelle an alle fürs Zuhören und dir, David, natürlich auch. Dankeschön für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge, die Biopioniere.
Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de.